Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Sofa und die Steuer. Mein Name ist Caroline und ich freue mich total, dass ich heute nicht wie sonst zu zweit mit meiner Mutter Dagmar, die Steuerberaterin ist, auf dem virtuellen Sofa sitze, sondern wir haben wieder einen Gast. Und zwar ist unser Gast David Stob von Die Linke. Hallo David.
Ja, hallo. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Auch von mir ein herzliches guten Abend.
Und die erste Frage, die ich jetzt an dich habe, David, ist natürlich, wer bist du eigentlich? Magst du uns ein wenig was zu dir erzählen?
Ja, mein Name ist David Stob, wie ihr mich ja schon vorgestellt habt. Ich bin der haushaltspolitische Sprecher in der hamburgischen Bürgerschaft und kandidiere jetzt als Direktkandidat zum Bundestag im Wahlkreis Hamburg-Mitte. Vielleicht noch ein bisschen zu meiner Person. Also ich habe mal Sozialwissenschaften, Englisch und Deutsch studiert und danach als Jugendsekretär in der Gewerkschaftsjugend in Nordrhein-Westfalen angefangen. Deshalb bin ich auch weiterhin bei einem gewerkschaftlichen Bildungsträger berufstätig, denn die Bürgerschaft ist ja nur ein Teilzeitparlament.
Es ist klasse, dass du heute mit dabei bist. Und heute wollen wir ein wenig über das Wahlprogramm von Die Linke sprechen. Und Mama, du hattest dir im Vorfeld ja schon das Wahlprogramm mal angeschaut und dir schon so ein paar Fragen notiert. Aber bevor wir da in die Details reingehen, ist meine erste Frage: Welche Komponenten findet denn Die Linke am momentanen Steuersystem gut und welche möchte sie beibehalten?
Wir finden natürlich viele Steuern auch gut. Eine Grundproblematik sehen wir darin, dass die Besteuerung von Reichtum abgenommen hat. Das heißt, dass ein immer größerer Anteil der Last der Finanzierung des Gemeinwesens nicht bei den Reichen liegt, sondern bei den Normal- und Geringverdienenden. Und das zeigt sich dann eben auf der anderen Seite auch in dem zunehmenden Reichtum auf der einen Seite, wo auch Normalverdienende, aber natürlich besonders diejenigen, die geringverdient sind oder prekär beschäftigt sind, abgehängt werden. Das finden wir eine negative Entwicklung und finden, da sollte man auch mit Steuern gegensteuern.
Da hast du jetzt direkt schon was angesprochen, was meine zweite Frage beinhaltet hat. Und zwar, was sind so die Hauptpunkte, die eure Partei mit Blick auf die Steuern verändern möchte? Jetzt neben diesem Grundsatz, dass da die Reichen einfach stärker besteuert gehören.
Eine Grundproblematik ist da, dass es weiterhin so ist, dass Erwerbstätigkeit, also Arbeit, zum Teil höher besteuert wird als andere Einkommensarten. Und das ist aus unserer Sicht überhaupt gar nicht zu rechtfertigen. Darum ist ein Schritt, den wir unternehmen wollen, dass wir andere Einkommensarten, beispielsweise die Kapitalertragssteuern, aber auch eben Unternehmensbesteuerungen ausweiten möchten. Wir möchten auch im oberen Segment der Einkommenssteuer eine Anhebung vornehmen, um diejenigen, die größeres Einkommen erzielen, stärker zu besteuern. Das ist eine der Grundproblemlagen neben der Frage der Vermögensbesteuerung, weil das ist ja eine Bestandsbesteuerung und damit nochmal eine grundsätzlich andere Frage. Aber das sind so die zwei, sag ich mal, größeren Elemente, die sich natürlich dann aufgliedern lassen auf die unterschiedlichen Steuern.
Ja, da möchte ich jetzt direkt mal ansetzen. Und zwar geht es mir jetzt um die Bemessungsgrundlage. Im Moment haben wir ja nur über Steuern gesprochen. Ich denke aber auch, dass die Krankenversicherung oder auch die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, das heißt speziell die Sozialabgaben, ja auch einen großen Teil von gesellschaftlicher Arbeit bedeuten. Und im Moment ist ja nur das Arbeitseinkommen damit belastet. Plant die Linke hier eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen, dass man auch andere Einkommen mit hinzufügt?
Ja, das ist der Plan. Und zwar in allen wichtigen Sozialversicherungen ist das eine Problemlage, dass nicht alle Einkommen dahin zugezogen werden sollen. Es ist aber aus unserer Sicht nicht einzusehen, warum jetzt auf Erwerbstätigkeit und Einkommen, die daraus erzielt werden, beispielsweise Sozialabgaben, eingezogen werden, das aber auf Kapitalerträge nicht der Fall ist. Prinzipiell ist es ja so, dass aber auch in den Sozialversicherungen sowieso aus unserer Sicht eine Reform ansteht, weil eben beispielsweise bei der Krankenversicherung mit der Trennung von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen sich im Prinzip die gesünderen und tendenziell vermögenderen in die private Krankenversicherung aufmachen, während alle anderen in der gesetzlichen Krankenversicherung verbleiben. Und das schwächt natürlich die gesetzliche Krankenversicherung. Darum plädieren wir für eine Bürgerinnenversicherung, in die alle einzahlen, beispielsweise auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Die sind ja da auch ansonsten raus. Das finden wir falsch, sondern es soll eine solidarische Versicherung geben. Und das Gleiche ist bei der Rente der Fall. Und da haben wir es auch sehr stark kritisiert, dass die Arbeitgeberanteile eingefroren wurden und damit die Lasten einseitig auf die Arbeitnehmerinnen abgewälzt wurden.
Dann hattest du ja gerade schon das Thema Substanzbesteuerung, Vermögensteuer angesprochen. In dem Wahlprogramm gibt es jetzt zwei Begriffe, einmal Vermögensteuer und einmal Vermögensabgabe. Ich möchte jetzt zunächst mal zu der Vermögensteuer eine Frage stellen. Und zwar geht es dabei ja auch um die Altersvorsorge. Und die Vermögensteuer soll ja zum Beispiel Depots oder Lebensversicherungen, auch Häuser, die man ja auch zur Altersvorsorge selbstgenutzte hat, soll ja alles mit einfließen. Wer bestimmt denn die Angemessenheit, ab wann Vermögensteuer erhoben wird? Das ist ja dann auch wieder eine große Variable, die ich jetzt als potenzieller Wähler aus dem Wahlprogramm nicht entnehmen kann.
Prinzipiell ist es erstmal so, dass wir sagen, Altersvorsorge soll ausgenommen werden und auch selbstgenutztes Wohneigentum soll ausgenommen werden. Die Frage der Angemessenheit ist tatsächlich in unserem Wahlprogramm noch nicht bis ins letzte Detail geklärt. Also die Frage jetzt, wie groß darf das Haus sein, in dem man wohnt? Also prinzipiell ist da erstmal der Ansatz zu sagen, wenn es selbst genutzt ist, dann wird es von der Vermögensbesteuerung ausgenommen. Denn die Problemlage, die dahinter steckt, ist ja im Prinzip, dass wenn Immobilien da sind, mit denen keine Rendite erwirtschaftet wird, natürlich sich die Frage schnell stellt, wie soll denn eigentlich die Vermögenssteuer erwirtschaftet werden? Darum haben wir auch relativ großzügige Freibeträge. Also bei Privatvermögen ist das 1 Million Nettovermögen, muss man dazu sagen. Das heißt, wenn ich Hypotheken auf mein Haus laufen habe, dann wird es abgezogen, sondern es ist nur das, was an schuldenfreiem Vermögen da ist. Das wird als Berechnungsgrundlage genommen. Bei Betrieben ist die Grenze bei 5 Millionen, eben um genau eine Schutzwand auch davor zu ziehen, dass die Oma aus ihrem Häuschen vertrieben wird oder so. Darum geht es selbstverständlich nicht. Und mit den Freigrenzen, die wir da anpeilen, ist die Oma auch auf der sicheren Seite.
Auch in München City mit einer kleinen Zweizimmer-Eigentumswohnung?
Ja, wie gesagt, solange sie es selbst nutzt, ist sie auf der sicheren Seite. Wenn
ja,
die Oma
okay.
auszieht
ja, ja.
und dann ihre Wohnung vermietet, wenn es eine ist, die über 1 Million wert ist, dann erzielt sie eben damit auch Mieteinnahmen, von denen eine Vermögensbesteuerung bezahlt wird.
Richtig. Also die Vermögenssteuer bedeutet ja auch für mittelständische Unternehmen die Wegnahme von Investitionskapital. Und da ist ja jetzt auch die Frage, ob 5 Millionen da angemessen ist. Das ist unheimlich schwierig für Wähler zu sehen, was bedeutet das. Wenn ich Investitionskapital abziehe, dann kriegt man ja erstmal einen kleinen Schrecken.
Ja, da hören ja auch die Arbeitgeber- und Unternehmensverbände, wer weiß, was für ein Szenario herauf. Im Prinzip ist es ja gesellschaftlich im Moment eher so, dass Kapital im Übermaß vorhanden ist. Das sehen wir ja auch daran, wie günstig die Kredite sind, teilweise mit Negativzinsen, wenn man irgendwo sein Geld parken möchte. Und wir sehen das auch an dem aufgehitzten Immobilienmarkt. Trotzdem stellt sich natürlich gegebenenfalls die Frage des Investitionskapitals. Da wird man sicherlich auch über Härtefallregelungen arbeiten müssen. Das haben wir jetzt auch im Wahlprogramm nicht bis ins kleinste Detail ausbuchstabiert. Aber das wird sicherlich was sein, wo man nachschärfen muss, ja.
Hier dann nochmal die Nachfrage. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Bäckermeisterin bin und dann mein kleines Café auch da habe, da werde ich dann wahrscheinlich nicht von der Vermögensteuer betroffen sein. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, wie gesagt, also es geht um Vermögen ab 5 Millionen Euro schuldenfreiem Vermögen, also nach Abzug aller Verbindlichkeiten, die vorliegen.
Das das zweite zum Vermögen, das war die Vermögensabgabe. Was ist das? Wie soll die aussehen? Wo ist der Unterschied zur Vermögensteuer?
Das muss man vielleicht einmal erklären an dem historischen Beispiel. Das gab es ja schon mal. Das nannte sich damals Lastenausgleichsgesetz und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelegt, um die Kosten des Wiederaufbaus zu stemmen. Das war die Grundlage und dafür wurde Vermögen besteuert. Aber zu einem einmaligen Zeitpunkt. Das ist der Unterschied im Vergleich zu der Vermögenssteuer. Die Vermögenssteuer ist eine fortlaufende Steuer, die jedes Jahr auf der Grundlage von Wertberechnungen erhoben wird. Die Vermögensabgabe, da erfolgt die Wertberechnung zu einem einmaligen Zeitpunkt. Und sie hat eine besondere Begründung. Unsere Begründung, warum wir eine Vermögensabgabe ausgerechnet jetzt fordern, ist zweierlei. Nämlich zum einen, dass wir noch stark mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu kämpfen haben, die Investitionen notwendig machen. Und zweitens haben wir vor uns die große Herausforderung, unsere Gesellschaft in den nächsten 20 Jahren klimagerecht umzugestalten. Und das macht immense Investitionen notwendig, jedenfalls wenn wir die Pariser Klimaziele ernst nehmen. Und da sagen wir, das Vermögen ist da. Es hat sich auch in der Krise nochmal vergrößert. Also die Vermögen der Milliardäre in Deutschland alleine haben in der Krise um 100 Milliarden Euro zugenommen. Und das ist für uns Anlass zu sagen, auf diese Vermögen kann man zurückgreifen. Es hat aber auch bei der Abwicklung einen aus unserer Sicht praktischen Nebeneffekt, dass nämlich die Vermögensabgabe Steuerflucht im Prinzip unmöglich macht, weil nämlich zu dem Zeitpunkt, wo sie verabschiedet wird, guckt man ein wenig in die Vergangenheit, nämlich 1 bis 2 Jahre zurück und nimmt die Vermögen zu diesem Zeitpunkt als Berechnungsgrundlage für die Besteuerung und das kann dann über 20 Jahre gestreckt zurückgezahlt werden. Also das heißt, es wird in jährlichen Margen gezahlt von den Vermögenden, aber berechnet auf der Grundlage eines einmaligen Stichtags. Und darum nutzt es auch gar nichts, wenn ich nach dem Beschluss mein Vermögen noch schnell in die Schweiz oder nach Luxemburg oder in die Niederlande verbringe. Das nutzt mir nichts, sondern die Berechnungsgrundlage ist gleich und damit auch der Betrag, den ich dann jährlich abzahlen muss.
David, kannst du hier bitte mal einen Prozentsatz nennen, über den ihr so nachdenkt? Gibt es da schon eine Idee?
Erhoben werden soll sie auf Nettovermögen, wir reden wieder von Nettovermögen, über 2 Millionen Euro und Betriebsvermögen ab 5 Millionen Euro.
Jetzt kommt meine ketzerische Frage. Werden auch Pensions- und Rentenansprüche dazu gezählt?
Nein, die sind da genauso wie bei der Vermögenssteuer ausgenommen. Und da du ja auch nach dem Prozentsatz gefragt hast, also ist progressiv von 10 bis 30% gestaffelt. Bedeutet, 10 bis 30% ist die einmalige Abgabe, aber gestaffelt eben über einen längeren Zeitraum und damit beträgt die aus der Vermögensabgabe resultierende Belastung zwischen 0,1 und 1,5% des Vermögens. Und wir rechnen, das sage ich vielleicht auch noch dazu, mit Einnahmen von 310 Milliarden Euro über die 20 Jahre.
Wo wir bei der Substanzbesteuerung sind, dazu gehört ja auch die Erbschaftssteuer. Was plant die Linke innerhalb der Erbschaftssteuer zu verändern und was bedeutet das für die Familienunternehmen? Hier sind ja nun 50% der deutschen Arbeitnehmer beschäftigt und da muss man ja dann auch achten, wie das dann nachfolgemäßig weitergehen kann.
Ja, also die Erbschaftssteuer ist, das finde ich in Debatten mit FDPlern immer ganz spannend. Die setzen ja sehr stark auf das Leistungsprinzip. Die Erbschaftssteuer ist nur eine Steuer auf Vermögen, das nun gerade ganz eindeutig nicht mit Leistung verbunden ist, jedenfalls nicht auf Seiten der erbenden Person, sondern wenn Leistung vorliegt, dann liegt sie vor bei der Person, die das Geld über den Zeitraum ihres Lebens akkumuliert hat. Von daher ist das eine Steuer, die wir auch sagen, aus dieser Perspektive stark befürworten. Klar ist dabei auch, die Frage zielte ja auf Unternehmenserbschaften. Da ist es ja bisher so, dass es da sehr weitgehende Ausnahmeregelungen für gibt, was im Prinzip bedeutet, dass Unternehmen oft steuerfrei vererbt werden können, die Anteile. Und das finden wir so nicht gerechtfertigt. Sondern wenn das ein florierendes Unternehmen ist, das einen hohen Wert hat, das weiterhin Gewinne erwirtschaftet, dann sollte aus diesen Gewinnen auch eine Erbschaftssteuer finanziert werden können. Wenn ein Unternehmen in Schieflage gerät, dann könnte man diese Steuer zurückstellen, solange bis das Unternehmen wieder Gewinne erwirtschaftet und dann wird die Steuer abbezahlt. Aber wir sehen keinen Anlass für die momentan bestehende Regelung, dass es so weitgehende Freistellungen von der Erbschaftssteuer für Unternehmen gibt.
Generell habe ich gelesen, dass die Unternehmenssteuern sich verändern sollen unter linker Ära. Wie will dann die Linke weltweit im globalen System dafür sorgen, dass nicht zu viele Unternehmen in andere Länder abwandern? Gibt es da Pläne, dass man ein, ich sag mal, weltweit geltendes Steuergesetz auf den Weg bringt?
Ja, da gibt es unterschiedliche Sachen, die man machen kann und die wir auch befürworten. Also das eine ist natürlich, dass man sich mit anderen Ländern darauf einigt, dass man Mindeststeuern einzieht. Ich sage deshalb Mindeststeuern, weil ja auch so ein europäischer Einheitssteuersatz mal in der Debatte aufkommt. Da haben wir, um ehrlich zu sein, Sorge, dass das eher eine Bewegung nach unten würde, sondern wir sind ausdrücklich für Mindeststeuersätze, die man aber überschreiten darf, um da einen Wettbewerb nach unten zu verhindern. Dazu gibt es ja auch dank US-Präsident Biden zarte Ansätze. Also ich finde die debattierten 10 bis 12% Mindeststeuersatz für Unternehmen noch etwas zaghaft, muss ich sagen. Also das ist nicht das Level, über das wir als Linke gerne diskutieren würden. Aber es wäre zumindest mal ein Fortschritt, wenn man überhaupt es hinkriegen würde, dass es einen zumindest in weiten Teilen der Welt gültigen Mindeststeuersatz gibt. Darüber hinaus sollte man natürlich auch die Steuerflucht, die ist ja sowohl legal möglich als auch illegal. Und beide Aspekte werden aus unserer Sicht zu wenig bekämpft. Das hat man beispielsweise gesehen, als die USA mit der Schweiz verhandelt haben. Die haben, was die Herausgabe von Steuerdaten angeht, wesentlich bessere Verhandlungsergebnisse erzielt, als das die europäischen Länder gemacht haben. Aber die USA haben eben auch mit dem großen Hammer gedroht und gesagt, wir dann dürfen eben Banken, die diese Daten nicht an uns herausgeben, keine Geschäfte in den USA machen. Und daraufhin waren die Schweizer Banken relativ schnell überzeugt, dass es besser ist, die Daten rauszugeben. Während in Deutschland große Debatten geführt wurden darüber, ob der deutsche Fiskus eine Steuer-CD kaufen darf. Das wurde dann ja glücklicherweise in Nordrhein-Westfalen gemacht. Und es gab dann ja auch etliche Hunderte bis Tausende, die sich gemeldet haben mit ihren Steuern, die sie vergessen haben zu melden. Also von daher gibt es da unterschiedliche Bereiche, wo man ansetzen kann. Den letzten, den ich noch erwähnen möchte, ist die Frage der Quellenbesteuerung. Auch darüber muss man nachdenken, wenn es darum geht, dass Unternehmen ihre Gewinne verlagern. Beispielsweise Starbucks hat es sehr lange sehr extrem gemacht. Da gab es quasi in ganz Deutschland keinen einzigen Starbucks-Laden, der Gewinne gemacht hat. Die haben zwar sehr viel Kaffee verkauft und der war auch sehr teuer. Aber die haben sehr hohe Lizenzgebühren gleichzeitig sich selber berechnet. Also alle Einzelläden gelten als einzelner Betrieb, die dann Lizenzgebühr zahlen an eine Firma, die in den Niederlanden sitzt, wo es keine Steuer gibt auf Lizenzgebühren. Damit sind sie in den Niederlanden steuerfrei und in Deutschland werden ja null Gewinne gemacht. Und dem könnte man entgegenwirken, indem man sagt, nee, nee, also ihr zahlt erstmal die Steuern auf die Umsatzgewinne, die ihr hier macht. Und wenn ihr dann nachweist, dass ihr woanders Lizenzgebühren versteuert habt, dann können wir ja die Differenz vielleicht euch wiedergeben. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Das ist auch ein ganz, ganz toller Punkt im Zuge der Steuergerechtigkeit. Denn sowas ist ja zutiefst ungerecht, auch der Gesellschaft und den anderen Unternehmen gegenüber, die eben das anders handeln, nämlich ehrlicher. Von daher, sehr guter Gedanke.
Ja, also das Beispiel, das man immer knackig bringen kann, ist, wenn man sagt, dass der Kaffeeverkäufer mehr Steuern bezahlt als Starbucks und zwar nicht nur prozentual.
Ja, dann ist auch ein großes Thema die Umsatzsteuer. Die ist ja auch im privaten Leben sehr hoch, auch eine der höchsten Einnahmen im Bundeshaushalt. Überall liest man ja, Europa soll alles vereinheitlicht werden, bis hin zur Schuldenunion. Gibt es eine Möglichkeit oder plant, die Partei Die Linke, dass man vielleicht mal über gleiche Mehrwertsteuersätze innerhalb der EU nachdenkt?
Also man kann natürlich sagen, dass es wünschenswert ist, da eine gewisse Vereinheitlichung zu haben. Aber das wäre, glaube ich, auf europäischer Ebene schwierig, das durchzusetzen. Für uns als Linke ist es ja sowieso so, dass wir die Ausweitung der Umsatzbesteuerung eher kritisch sehen, weil es stärker von den Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen bezahlt wird, weil die eben einen höheren Anteil ihres Einkommens direkt umsetzen. Schlicht und ergreifend, weil sie eine geringere Sparquote haben und das Geld wird eben ausgegeben für Lebensmittel, Miete etc. Das heißt, sie sind auch zu einem höheren Anteil von der Umsatzbesteuerung betroffen. Darum sind wir nicht dafür, den Trend fortzusetzen, Umsatzsteuern auszuweiten, sondern wir sagen, es muss stärker wieder auf die Einnahmenseite, und zwar alle Formen von Einnahmen, nicht nur Erwerbsarbeit, müssen besteuert werden, und insbesondere die, wo das bisher weniger der Fall war.
Dann ist mir noch ein anderes Wort aufgefallen, Gemeindewirtschaftssteuer. Was habe ich darunter zu verstehen? Dafür soll ja, glaube ich, die Gewerbesteuer wegfallen. Was ist das genau?
Also die Gemeindewirtschaftssteuer soll die bisherige Gewerbesteuer ersetzen und ausweiten. Also um zum Beispiel Pachten, Mieten oder Lizenzgebühren, aber auch gut verdienende Selbstständige damit reinzunehmen. Das heißt, dass die gemeindewirtschaftssteuerpflichtig werden. Dafür wird aber der Freibetrag auf 30.000 Euro angehoben und die Steuer ist anrechenbar bei der Einkommenssteuer. Und wo wir natürlich auch eine Problemlage sehen, ist, dass die Gewerbesteuer als eine kommunale Steuer momentan auch zu einem, naja, gewissen Steuerdumping Anlass gibt. Also ich weiß es aus Nordrhein-Westfalen, da hat die Gemeinde Monheim am Rhein, glaube ich, war es, die Gewerbesteuer auf Null gesetzt und versucht irgendwie die Bayer-Zulieferer aus Leverkusen abzuwerben. Aber das kann natürlich nicht das Ziel sein, dass jetzt irgendwie die Kommunen darum in so einer Weise konkurrieren, dass die Gewerbesteuer nach unten gedrückt wird und wir so eine Steuerkonkurrenz nach unten innerhalb Deutschlands zulassen. Also darum finden wir, dass das auch in dieser Frage nachgeschärft werden muss und versucht werden muss, diese Steuerkonkurrenz zu unterbinden.
Das finde ich auch gesellschaftlich absolut richtig, weil es gibt ja auch die Schraube nach oben, dass arme Städte die Hebesätze erhöhen müssen, was wiederum zur Abwanderung führt. Und wenn jede Stadt gleich viel von der Gemeindewirtschaftssteuer bekäme, durch Zuweisung zum Beispiel, würde man sehr viel Bürokratie sparen bei den Städten und vor allen Dingen auch eine Gleichberechtigung bringen. Das ist eine ganz tolle Sache. Jetzt haben wir viel über Steuern gesprochen. Wie sieht es denn mit der Ausgabenseite aus? Hat die Linke da auch mal ein Auge drauf geworfen, ob man da vielleicht auch Dinge ändern kann?
Die Kernproblematik ist momentan die Einnahmenseite, und auf der Ausgabenseite haben wir eher Bereiche, die unterfinanziert gelassen werden. Darum haben wir ja auch eine Ausweitung der Sozialausgaben in ganz vielen Bereichen vor, weil wir sagen, in ganz vielen Bereichen ist eher Not am Mann und nicht so, dass man sagen würde, da wird einfach zu viel Geld für nichts verpulvert, sondern es gibt ganz elementare Bereiche, den Bildungsbereich. Also das sehen wir ja, also auch hier in Hamburg ist es so, dass der Rechnungshof jedes Jahr wieder abmahnt, dass die Bestandssicherung der Schulen nicht gewährleistet wird mit den Investitionen, die getätigt werden. Also auch da sehen wir eher, dass im Prinzip, könnte man sogar argumentieren, dadurch ein Schaden entsteht, dass zu wenig investiert wird, weil eben nicht rechtzeitig saniert wird. Und wenn man das nicht rechtzeitig macht, dann wird es eben teuer. So, von daher sehen wir nicht ein prinzipielles Problem darin, dass es zu viele Ausgaben gibt, sondern die müssen vielleicht zielgerichteter werden. Aber eigentlich brauchen wir eher mehr staatliche Ausgaben, denn es gibt ja auch viele staatliche Aufgaben.
Ja, da stimme ich absolut zu. Ich hatte bei meiner Fragestellung auch eher so Eurobonds oder sowas im Hinterkopf.
Ja, auch da kann man, also das, genau, das ist natürlich das, was man als eine politische Frage bezeichnen könnte. Also war es beispielsweise richtig, die Banken zu retten mit Milliarden und ihnen dann gleichzeitig wenige Jahre später wieder die großen Gewinne zu ermöglichen? Da würde ich sagen, das wäre nicht notwendig gewesen, denn das, was da stattfindet, ist ja, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer immer ihre Gewinne begründen damit, dass sie sagen, wir hatten ja auch das unternehmerische Risiko. Aber wenn dann der Risikofall mal eintritt, dann kommen die Unternehmen, genau die gleichen Unternehmen, sofort zum Staat angerannt und halten die Hand auf und sagen, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut, du musst mich jetzt retten, weil Arbeitsplätze. Und 3 Jahre später ist das wieder komplett vergessen und dann wird munter wieder weitergewirtschaftet und in die staatlichen Kassen eingezahlt werden soll aber nicht. Und das geht einfach nicht.
Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch gerne mitgeben möchtest?
Ja, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Denn wenn man sich anschaut, was fordern die Parteien, dann machen ganz viele Parteien ganz viele Versprechungen, was sie sich alles leisten wollen und was sie alles fördern wollen. Aber fast alle von denen sagen nicht, wie sie das finanzieren wollen, sondern da sind wir Linken schon diejenigen, die das weitgehendste Steuerkonzept haben und die ganz konkret auch deutlich machen, mit welchen Steuern wir den Reichtum besteuern möchten, um für mehr Gerechtigkeit in diesem Land zu sorgen.
Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast und dabei warst. Und dann wünsche ich alles Gute und viel Erfolg bei den restlichen Wahlkampftagen. Und an der Stelle auch nochmal Dank an die ganzen Zuhörenden. Und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Episode wieder.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.